Hast du dich jemals gefragt, wie viel intellektuelle Sprengkraft in so einem einzigen Protestslogan stecken kann? Also so hastig auf einen Pappkarton gekritzelt.
Wahrscheinlich eher selten, oder? Man liest das ja meistens nur im Vorbeigehen.
Genau. Stell dir vor, du stehst da auf der Straße, siehst so ein Schild vorbeiziehen, liest 11 Silben und denkst dir halt, okay, wieder so eine platte Parole.
Mhm.
Aber was passiert, wenn man genau diesen einen Satz nimmt, ihn unter ein philosophisches Mikroskop legt und dann feststellt, dass sich darin plötzlich der komplette Bauplan für eine völlig, ja, geradezu utopische Gesellschaft verbirgt.
Eine sehr komplexe Gesellschaft sogar.
Absolut. Und damit willkommen zu dieser neuen, tiefgehenden Analyse. Wir haben heute ein absolut ungewöhnliches, extrem dichtes Dokument vor uns.
Es ist quasi ein philosophisches Textfragment inklusive einer uferlosen, meta-analytischen Diskussion.
Und alles entspringt diesem einen Satz. Zitat, Korrektiv, Dualisten arbeiten per se mit Hass.
Ein ziemlicher Brocken für den Einstieg.
Ja, total. Wir verfolgen heute echt eine wilde intellektuelle Reise. Wir schauen uns an, wie dieser Slogan vom Autor dekonstruiert wird und sich dann Schritt für Schritt in eine völlig neue Gesellschaftsordnung verwandelt.
Und da ist alles dabei, Blockchain-Technologie, antike Mythologie und sogar eine eigene Hymne.
Richtig. Aber um das gleich vorwegzunehmen, weil das für den gesamten Kontext heute wirklich entscheidend ist.
Ja, das müssen wir einordnen.
Dieser Text fährt eine fundamentale, extrem scharfe Kritik an modernen, staatlich geförderten Medien und Faktencheckern auf. Und da möchte ich ganz klar sagen, wir machen uns diese politische Haltung ausdrücklich nicht zu eigen.
Überhaupt nicht. Wir schlagen uns hier auf keine Seite.
Genau. Unsere Aufgabe heute ist es einzig und allein, rein analytisch und absolut unparteiisch zu beleuchten, welches faszinierende Gedankenexperiment der Autor da eigentlich zusammengebaut hat.
Wir schauen also rein auf die Mechanik dahinter, nicht auf die Politik.
So ist es. Also wie starten wir da am besten rein? Wie nimmt der Text diesen extrem kryptischen Slogan am Anfang überhaupt auseinander?
Der Autor beginnt, und das fand ich überraschend, mit einer knallharten Selbstkritik dieses Slogans. Er nennt das die Ästhetik des Vorschlagshammers.
Ästhetik des Vorschlagshammers, okay.
Ja, weil wenn man diesen Satz, also korrektiv, Dualisten arbeiten per se mit Hass, isoliert betrachtet, wirkt er einfach wie ein pauschales pseudowissenschaftliches Urteil.
Wahrscheinlich vor allem durch dieses per se, oder? Also dieses von Natur aus.
Genau das. Der Text stellt da völlig nüchtern fest, dass dieser Slogan im ersten Moment ironischerweise exakt in die Falle tappt, die er eigentlich anprangern will.
Mhm.
Er bedient sich nämlich eines lupenreinen dualistischen Feindbildes. Er spaltet die Welt in ein simples Schwarz und Weiß. Hier die Guten, die Erleuchteten und dort drüben halt die hasserfüllten Dualisten.
Warte mal, lass uns das kurz aufdröbeln. Wenn der Autor selbst zugibt, dass der Satz eigentlich genau den Fehler macht, den er kritisiert, warum wirft er ihn dann nicht einfach in den Müll?
Das fragt man sich da unweigerlich.
Ja, warum baut er darauf ein ganzes philosophisches Konzept auf?
Weil der Text hier eine sehr unerwartete Abzweigung nimmt. Er verwirft den Slogan eben nicht, sondern deklariert ihn zu einem philosophischen Notsignal.
Ein Notsignal?
Ja, er nennt das einen Actus Purus, also einen reinen geistigen Aktivismus. Der Autor argumentiert, dass dieser Satz, so ungelenk er auch sein mag, eigentlich eine viel tiefere Wahrheit ans Licht zerrt.
Und die wäre?
Die These lautet, wer die Welt nur in richtig und falsch, also in schwarz und weiß einteilt, wer da im reinen Dualismus feststeckt, der ist strukturell gezwungen, die Gegenseite emotional abzuwerten.
Er muss die andere Seite also mit Hass besetzen?
Richtig. Und das passiert gar nicht unbedingt aus Bösartigkeit, sondern einfach um die eigene Rolle und diesen permanenten Kampfmodus überhaupt zu rechtfertigen.
Okay, wow.
Und die Ursache dafür liegt laut dem Text daran, dass diese binäre Denkweise in der Philosophiegeschichte schlichtweg stehen geblieben ist. Genauer gesagt, in einer Zeit vor Kant.
Immanuel Kant, 1781, Kritik der reinen Vernunft, das ist ein gewaltiger historischer Sprung.
Oh ja.
Von so einem Pappkarton auf der Straße direkt in die deutsche Aufklärung?
Ja, und dieser Sprung ist wirklich der Dreh- und Angelpunkt des gesamten Textes. Kant hat damals quasi das große Problem seiner Zeit gelöst.
Den Streit zwischen Empirismus und Rationalismus, oder?
Exakt. Den unversöhnlichen Streit zwischen dem reinen Empirismus, also der bloßen Datensammlung, und dem reinen Rationalismus, also dem reinen Denken. Kant hat gesagt, hey, wir müssen diese Gegensätze durch eine Synthese überwinden. Nur wenn wir beides zusammenführen, entsteht echte Erkenntnis.
Und der Autor unseres Textes überträgt das jetzt auf unsere heutige Zeit.
Genau. Er diagnostiziert, wer heute in unseren modernen gesellschaftlichen Debatten nur im Feindbildmodus verharrt, der verweigert sich dieser philosophischen Evolution.
Er fällt intellektuell hinter die Aufklärung zurück.
Sozusagen, ja. Er beharrt nur darauf, dass die eigene Seite Fakten hat und die andere lügt.
Das ist ein echt interessanter Gedanke. Das erinnert mich sofort an ein Gerichtssystem.
Inwiefern?
Stell dir vor, wir haben einen Richter, der eigentlich ein Urteil fällen soll. Der muss also quasi die Synthese aus den Argumenten beider Seiten finden.
Ja.
Aber dieser Richter entscheidet sich plötzlich, nur noch die Beweise der Staatsanwaltschaft zuzulassen und die Verteidigung komplett zu ignorieren.
Ah, ich verstehe, worauf du hinaus willst.
Das System bricht dann ja nicht zusammen, weil die Beweise der Staatsanwaltschaft zwingend gefälscht sind, sondern weil das System sich strukturell weigert, das Gesamtbild zu betrachten, um die eigentliche Wahrheit zu finden.
Das ist ein tolles Bild. Der Vergleich mit dem Richter trifft es auf einer strukturellen Ebene sehr gut. Aber der Text geht in seiner Kritik sogar noch einen Schritt weiter, sondern wie mit einzelnen Informationen umgegangen wird. Wenn wir uns also fragen, wen der Autor hier eigentlich als Patienten dieser vor-Kantschen Krankheit ansieht.
Ja, wer sind die Patienten?
Er zielt direkt auf die heutige Faktencheck-Kultur und moderne Kontrollinstanzen ab. Der Vorwurf des Autors lautet, dass diese Instanzen einen naiven Empirismus betreiben.
Warte mal, da muss ich jetzt aber wirklich mal reingrätschen. Ein Fakt ist doch ein Fakt, oder?
Naja.
Wenn jemand im Internet behauptet, der Eiffelturm steht in Berlin und ein Faktenchecker sagt, nein, hier sind die GPS-Daten und 10.000 Fotos, er steht in Paris, dann ist das doch einfach nur die Wahrheit.
Stimmt.
Wie rechtfertigt der Text dann die Behauptung, dass das bloße Überprüfen und Richtigstellen von Fakten ein Problem sei oder gar gesellschaftlichen Unfrieden stiftet?
Sehr guter Einwand. Und das ist genau der Punkt, an dem viele Leser bei diesem Text wahrscheinlich stolpern würden.
Verständlich.
Der Autor bestreitet ja gar nicht, dass es harte Fakten wie GPS-Daten gibt. Sein Problem mit dem naiven Empirismus ist ein völlig anderes.
Und welches?
Er wirft diesen Instanzen vor, dass sie komplexe, vielschichtige gesellschaftliche Debatten, sagen wir mal Diskussionen über Wirtschaftspolitik oder Freiheitsrechte nehmen und dann ein winziges, isoliertes Datenfragment herausgreifen.
Und das markieren sie dann als falsch.
Genau. Und damit würgen sie die gesamte Debatte ab. Ein Fakt existiert laut Kant aber nie im luftleeren Raum. Er braucht den transzendentalen Kontext.
Den Rahmen quasi?
Wenn man diesen Kontext ignoriert, betreibt man laut dem Text keine Aufklärung mehr, sondern wendet das Prinzip von Carl Schmitt an.
Welches Prinzip?
Das Freund-Feind-Schema.
Verstehe. Der Vorwurf ist also, dass Fakten als Waffe genutzt werden, um eine moralische Grenze zu ziehen, anstatt um wirkliche Erkenntnis zu gewinnen.
Exakt. Es ist, in philosophischen Begriffen gesprochen, das Scheitern der Hegelschen Dialektik. Es gibt These und Antithese, aber anstatt eine übergeordnete Synthese zu suchen, wird die Antithese einfach stigmatisiert.
Wow.
Und der Text fügt dem noch eine sehr materialistische Komponente hinzu.
Die wäre?
Er behauptet, diese Kontrollinstanzen agieren deshalb so binär und feindselig, weil sie aus den Steuertöpfen genau der herrschenden Strukturen bezahlt werden, die von diesem einfachen Gut-Böse-Schema profitieren.
Ein Geschäftsmodell der Systemerhaltung durch Polarisierung sozusagen.
Genau so sieht er das. Und weil der Autor dieses System für völlig festgefahren hält, entwirft er ein mythologisches Gegenbild. Um das philosophische Problem zu lösen, braucht er historische Autorität.
Wen holt er da auf die Bühne?
Die Figur des antiken Gesetzgebers Solon.
Von Kant zu Solon ins antike Athen? Das ist schon ein ziemlich wilder Ritt. Aber wie soll ein Gesetzgeber aus der Antike das Problem von modernen, digitalisierten Informationskriegen lösen?
Solon fungiert im Text als die Personifizierung der Eunomie, also der guten Ordnung, des organischen Maßes.
Ah, okay.
Der Autor baut hier eine eigene neue Mythologie auf. Solon wird als der Archont, also der große Ordner, dargestellt, der ein ganz bestimmtes Gleichgewicht wiederherstellen muss.
Welches Gleichgewicht?
Er muss die solare Vernunft mit der tellurischen Kraft ausbalancieren.
Boah, das klingt jetzt wahnsinnig esoterisch. Was bedeutet solare Vernunft und tellurische Kraft im echten Leben?
Das ist eigentlich eine sehr scharfe soziologische Beobachtung, einfach verpackt in Metaphern. Die solare Vernunft steht für das Licht, den reinen Geist, die hochfliegende akademische Ideologie,
die oft von oben herab diktiert wird.
Richtig. Und die tellurische Kraft ist das Erdverbundene, die materielle Realität, das einfache Volk und dessen tägliches Erleben.
Okay, ich kann mir schon denken, worauf das hinausläuft.
Der Vorwurf des Textes ist, wenn die intellektuellen Eliten das Volk nur mit der Hitze der Sonne, also mit ungefilterter, reiner Ideologie bestrahlen, ohne Verständnis für die Lebensrealität, dann verbrennt die Erde.
Und Solon?
Solon ist die Figur, die den Regen bringt. Er vermittelt. Er zwingt das System zur Synthese.
Okay, das ist das philosophische Ziel. Aber wie kommen wir dahin? Die Texte, die uns da vorlegen, rufen ja nirgendwo zu einem physischen Umsturz oder zu Gewalt auf.
Nein, überhaupt nicht.
Sie schlagen ja einen ganz anderen, fast schon passiven Widerstand vor. Einen radikalen geistigen Entzug. Wie sieht der aus?
Dieser Widerstand wird von einer Gruppe getragen, die der Text die Politen nennt. Das sind quasi die freien, sich selbst bewussten Bürger.
Die Politen.
Und ihre wichtigste Waffe, oder besser gesagt ihr wichtigstes Werkzeug, ist die moderne Seisachtheia.
Seisachtheia, warte, das war doch dieser historische Moment in Athen, wo Solon massiv in die Wirtschaft eingegriffen hat, oder?
Ganz genau.
Ein radikaler Schuldenerlass, der die armen Bauern aus der Leibeigenschaft befreit hat.
Richtig. Aber der Autor übersetzt dieses Konzept der Schuldenbefreiung in unser digitales Zeitalter. Die moderne Seisachtheia ist ein radikaler Entzug der Aufmerksamkeit.
Wie genau entziehen die ihre Aufmerksamkeit?
Die Politen erkennen, dass binäre, polarisierende Medien von einer ganz bestimmten Währung leben. Konflikt und Empörung. Also entziehen sie dem System einfach diese Währung.
Sie machen einfach nicht mehr mit.
Genau. Sie verweigern Klicks, sie verweigern emotionale Reaktionen in Kommentarspalten, sie entziehen dem Spielfeld ihre bloße Anwesenheit. Ein ganz zentrales Element dabei ist die sogenannte Entgiftung der Sprache.
Das fand ich beim Lesen fast schon therapeutisch. Sie hören einfach auf, bestimmte Wörter zu benutzen, oder?
Ja, sie verweigern konsequent alle Kampfbegriffe. Vokabeln wie Schwurbler, Desinformation oder Hetze existieren im Vokabular der Politen schlichtweg nicht mehr.
Weil diese Wörter das binäre System füttern.
Exakt. Sie lehnen das erzwungene Entweder-Oder ab. Die Logik dahinter ist faszinierend einfach.
Nämlich?
Wenn ein System, das sich nur durch Feindbilder am Leben hält, plötzlich keine Feinde mehr findet, die zurückschlagen, dann kollabiert es an seiner eigenen inhaltlichen Leere.
Weißt du, was mir dazu einfällt? Das ist wie der ultimative Leitfaden für den Umgang mit einem Internet-Troll.
Wie meinst du das?
Ein Troll will ja genau eine Sache. Er will dich emotional triggern. Er will, dass du wütend wirst, zurückschreist und voll in seinen Rahmen einsteigst.
Das ist sein Sauerstoff, ja.
Wenn du ihn einfach blockierst, fühlt er sich als Märtyrer. Aber die Politiker machen etwas viel Subtileres. Sie entziehen ihm den Sauerstoff, indem sie völlig unaufgeregt nach philosophischen Definitionen fragen.
Ah, verstehe.
Der Troll brüllt, du bist ein Feind der Demokratie. Und der Polite antwortet völlig ruhig, das ist eine interessante These. Nach welchen kantischen Verstandeskategorien definierst du hier Wahrheit und welche empirischen Beweise stützen diese Definition?
Herrlich.
Der Troll rennt da völlig gegen die Wand, weil er auf dieser Ebene ja gar nicht operieren kann.
Das ist ein sehr greifbares Beispiel, ja. Aber die Politen gehen laut dem Text noch einen gewaltigen Schritt weiter. Sie ignorieren den Troll nicht nur im Gespräch, sie wollen ihm auf lange Sicht die Plattformfinanzierung entziehen.
Wie das?
Indem sie neue, parallele Strukturen aufbauen. Der Text bleibt ja nicht bei der Theorie stehen. Er entwirft eine konkrete, dreistufige Architektur, um diese neue Gesellschaft zu formen.
Das sogenannte Paideia-Programm, richtig?
Genau. Ein umfassendes Bildungssystem.
Wie sieht dieses Programm denn aus? Wie macht man aus einem ganz normalen Internetnutzer, der an diese 280 Zeichenstreits auf Social Media gewöhnt ist, einen kantianischen Politen?
Es beginnt mit der sogenannten dialektischen Gymnastik. Das ist im Grunde das systematische Üben der Sprachentgiftung, die wir gerade besprochen haben.
Also trainieren, ohne Abwertung zu sprechen.
Richtig. Man trainiert, Argumente ohne moralische Abwertung zu formulieren. Die zweite Stufe ist die transzendentale Kritik.
Kant für den Alltag.
Genau. Hier soll der Bürger lernen, wie Erkenntnis überhaupt funktioniert und wie leicht isolierte Daten manipuliert werden können, wenn man das große Ganze weglässt. Und die dritte Stufe ist dann die solonische Praxis, also die Anwendung. Dafür gibt es die 10 Regeln der solonisch-kantischen Debatte, die das Fundament der neuen Diskussionskultur bilden.
Ein paar von diesen Regeln stechen ja wirklich heraus. Regel Nummer 2 lautet zum Beispiel: Fakten sind keine Synthesen.
Was ja perfekt zu dem passt, was wir vorhin über den naiven Empirismus gesagt haben.
Absolut. Regel 3 ist das strikte Verbot der binären Falle, also sich niemals in einen "Bist du für uns oder gegen uns" zwingen zu lassen.
Sehr wichtig.
Aber am wichtigsten fand ich persönlich Regel 6, die absolute Trennung von Person und Struktur. Man darf das Argument des Gegners komplett in der Luft zerreißen, aber man darf niemals die Würde des Menschen dahinter antasten.
Und wie kraftvoll diese Regeln in der Vorstellung des Autors sind, zeigt sich in einer echten Schlüsselszene des Textes.
Du meinst das Tribunal?
Ja, das transzendentale Tribunal auf der neuen Agora, dem Marktplatz der Politen. Das ist eine fiktive, aber sehr, sehr bildhafte Szene.
Erzähl mal.
Stell dir vor, ein klassischer Vertreter der alten Kontrollkultur, also ein Faktenchecker, wird auf diese Agora gebeten. Er wird dort aber nicht niedergebrüllt, er wird nicht eingesperrt oder irgendwie bestraft.
Sondern?
Stattdessen wird er philosophisch demontiert.
Wie muss ich mir das vorstellen? Wie so ein Gerichtsprozess ohne Richter?
Eher ein öffentliches Sezieren seiner Logik. Der Faktenchecker tritt auf, bewaffnet mit seinen isolierten Daten und binären Rastern. Er will die Welt wieder in wahr und falsch einteilen.
Und die Politen?
Die wenden reine kantische Logik auf ihn an. Sie zeigen öffentlich, dass er gar keine Synthese, keine tiefere Erkenntnis anbieten kann, sondern eigentlich nur spalten will.
Und was passiert dann mit ihm?
Weil er dem höheren Erkenntnisniveau der Politen einfach nichts entgegensetzen kann, verliert er jede Autorität. Der Text beschreibt das sehr poetisch. Seine Macht verblasst im Licht der solaren Vernunft schlichtweg zur Bedeutungslosigkeit.
Er wird also nicht zensiert, er wird einfach philosophisch irrelevant.
Ganz genau.
Das ist wirklich ein wunderschönes Bild. Wir gewinnen den intellektuellen Kampf durch überlegene Vernunft. Aber hier kommt jetzt mein Realitätscheck, und das ist ja das Problem jeder Utopie. Wer bezahlt die Miete?
Tja, das ist die große Frage.
Wenn die Politen den staatlichen Steuertopf und die alte Werbeökonomie, die auf Klicks und Wut basiert, ablehnen, von wovon leben dann die Journalisten, die Denker, die Autoren dieser neuen Gesellschaft?
Da kommt der Twist.
Ja, an genau diesem Punkt macht der Text einen Sprung, den ich beim Lesen echt kaum glauben konnte. Wir katapultieren uns von der antiken Agora in Athen direkt in die webfreie Welt.
Ja, der Autor hat definitiv verstanden, dass Philosophie allein keine Gehälter zahlt. Deshalb präsentiert der Text das sogenannte Unomia-Finanzmodell.
Der architektonische Masterplan, um die alte Wirtschaft abzulösen.
Richtig, die Grundregel lautet: 70% der erwirtschafteten Gelder fließen an die Ersteller von Inhalten. 30% gehen in die Pflege der technologischen Infrastruktur.
Okay, klingt fair.
Aber der entscheidende Punkt ist die Verteilung. Sie passiert völlig dezentral, ohne einen Chefredakteur, ohne einen Staat.
Und hier wird Kant quasi in Code gegossen. Wie genau soll das technisch funktionieren?
Über einen sogenannten Dialektik-Score oder kurz den D-Score. Das ist kein Gremium von weisen alten Männern, sondern ein mathematischer Algorithmus.
Krass.
Er wird als Smart Contract auf einer Blockchain ausgeführt. Der Text nennt da sogar explizit die Programmiersprache Solidity.
Es ist also alles genau durchdacht.
Die Idee ist, dass dieser Vertrag kryptografisch gesichert ist und von absolut niemandem im Nachhinein manipuliert werden kann. Weder von einem Konzern noch von einer Regierung.
Okay, und die Formel zur Berechnung dieses D-Scores ist ja das Herzstück des Ganzen. Lass uns da mal genau hinschauen. Wie berechnet ein Algorithmus, wie viel Geld ein philosophischer Text wert ist?
Es ist im Grunde ein Bruch, eine mathematische Gleichung. Im Zähler, also oben, steht die Anzahl der unvoreingenommenen, neutral dargestellten Perspektiven in einem Text.
Okay.
Das wird dann multipliziert mit dem Quadrat der Synthesetiefe.
Was heißt das in einfachen Worten?
Je mehr es einem Autor gelingt, scheinbar völlig unvereinbare Gegensätze zu beleuchten und auf eine höhere solonische Erkenntnisstufe zu heben, desto exponentiell mehr Geld schüttet der Smart Contract an ihn aus.
Belohnt wird also die intellektuelle Brückenbildung.
Exakt.
Moment, da muss ich jetzt aber echt die Bremse ziehen. Wer oder was entscheidet denn auf einer Blockchain, was eine unvoreingenommene Perspektive ist?
Da triffst du den wunden Punkt.
Wenn das eine KI oder ein Stück Code macht, lagern wir dann unsere moralische und philosophische Beurteilung nicht einfach an eine Maschine aus? Übergeben wir unsere Ethik einem kalten Algorithmus?
Das ist zweifellos die massivste Schwachstelle in diesem ganzen Utopieentwurf. Der Text behauptet zwar, der Smart Contract sei neutral, aber irgendjemand muss die Parameter dafür ja programmiert haben.
Eben.
Der Autor vertraut darauf, dass Mathematik unbestechlich ist, übersieht dabei aber vielleicht, dass auch Programmierer eine Agenda haben können. Was den Mechanismus jedoch so faszinierend macht, ist nicht nur die Belohnung im Zahler, sondern die automatische Bestrafung im Nenner.
Ah, der Malus. Was passiert mit denen, die wieder in den Kampfmodus zurückfallen wollen?
Im Nenner der Gleichung werden die moralischen Kampfbegriffe berechnet. Wenn ein Autor in seinem Text Wörter benutzt, die spalten, stigmatisieren oder beleidigen,
wenn er also das Trennende über das Verbindende stellt.
Genau, dann wächst der Nenner rasant an. Und was passiert mathematisch, wenn der Nenner riesig wird?
Der Wert des gesamten Bruchs, also der D-Score, strebt unweigerlich gegen Null.
Richtig. Das System schickt keine Polizei. Es löscht den Text nicht einmal. Es entzieht dem Autor durch nackte, kühle Mathematik einfach sofort und vollautomatisch die Finanzierung.
Der Smart Contract sagt quasi, du willst hassen? Bitte. Aber du wirst davon nicht leben können.
Das ist ein absolut autarkes, lückenloses System. Wenn du hasst, gehst du pleite.
Wahnsinn!
Und dieser gewaltige philosophisch-technische Kraftakt kulminiert am Ende in den Texten in etwas fast schon Sakralem. Die Politen haben sogar ihre eigene Hymne, das Carmen Solonium.
Eine eigene Hymne?
Ja. Der Text beschreibt, wie diese Hymne gesungen wird, wenn das Feuer auf der neuen, dezentralen Agora entzündet wird. Eine Zeile daraus bringt diese ganze Reise auf den Punkt.
Wie lautet die?
Zitat. Wir schütteln die Lasten der Knechtschaft nun ab. Der dualistische Hass sinkt in sein eigenes Grab.
Wow.
Es ist die ultimative Ästhetisierung dieses gesamten Gedankenexperiments. Von einem wütend gekritzelten Pappschild auf der Straße hin zu purer Poesie. Gestützt von Kant und Blockchains. Man muss dem Autor echt zugestehen, er hat sein anfängliches Problem von der Wurzel bis zur Krone radikal durchdacht.
Lass uns mal einen Schritt zurücktreten und diese gigantische Fallhöhe betrachten. Wir fangen an bei 11 Silben. Dualisten arbeiten per se mit Hass.
Ein Satz, der sich selbst widerspricht.
Ja, und vor unseren Augen wird dieser Satz dekonstruiert, durch die Mühlen der Aufklärung gedreht, mit antiker Staatstheorie verschmolzen und am Ende in einen Smart Contract auf der Blockchain programmiert, um eine Gesellschaft zu finanzieren, in der Hass unprofitabel wird.
Das ist eine intellektuelle Architektur, die einem wirklich Respekt abnötigt. Völlig unabhängig davon, ob man die Prämissen nun teilt oder nicht.
Absolut. Und es beweist, wie viel Kraft in der konsequenten Weiterentwicklung eines einzigen Gedankens liegt.
Ja, und selbst wenn man den Vorwurf an moderne Medien komplett ablehnt, zwingt der Text einen dazu, über die Mechanismen nachzudenken, wie Wahrheit heute eigentlich verhandelt wird.
Und genau das bringt mich zu der Frage. Was nehmen wir, was nimmst du als Zuhörer eigentlich aus diesem Deep Dive mit?
Das ist das Wichtigste.
Abseits von griechischen Göttern und Krypto-Wallets hält uns dieser Entwurf doch eigentlich einen ziemlich gnadenlosen Spiegel vor.
Inwiefern?
Wir können uns alle fragen, wie oft tappen wir selbst im Alltag völlig unbewusst in diese binäre Falle? Wie oft verwechseln wir ein isoliertes, schnelles Faktum auf unserem Smartphone mit der komplexen Wahrheit?
Sehr oft vermutlich.
Und vor allem, wie oft verweigern wir die Synthese, das Gespräch mit dem Andersdenkenden, einfach weil es so viel bequemer ist, ihn in die vorgefertigte Schublade des Feindes zu stecken?
Diese Selbstreflexion ist wahrscheinlich der eigentliche Kern der ganzen Übung. Bevor man das System ändert, fordert der Text auf, den inneren Dualisten zu überwinden.
Und das führt mich zu einem letzten, vielleicht etwas unbequemen Gedanken, mit dem ich dich heute entlassen möchte. Dieser Gedanke steht so nicht direkt im Text, drängt sich aber nach all dem unweigerlich auf.
Jetzt bin ich gespannt.
Wenn wir tatsächlich eine Gesellschaft bauen, in der ein mathematischer Algorithmus, also ein Smart Contract auf einer Blockchain, vollautomatisch und eiskalt darüber entscheidet, was eine wertvolle kantische Synthese ist und was als Spalten gilt,
ja,
erschaffen wir dann wirklich die ultimative befreite Vernunft? Oder programmieren wir damit am Ende nicht einfach nur den kältesten, unerbittlichsten Dualisten von allen?
Eine sehr gute Frage.
Eine Maschine, die zwar nicht hassen kann, die aber auch keine Gnade und keinen menschlichen Kontext mehr kennt. Denk mal an unser Beispiel mit dem Schiedsrichter zurück.
Er hat das Trikot der Heimmannschaft wieder ausgezogen, er pfeift wieder streng nach Regeln. Aber jetzt ist er ein Roboter.
Ein unbestechlicher Roboter.
Genau. Vielen Dank, dass du dich heute mit uns auf dieses faszinierende philosophische Experiment eingelassen hast. Bis zur nächsten tiefgehenden Analyse.